sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 80. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer in dieser vorweihnachtlichen Zeit ist der Rudolf unter den Wölfen der liebe Wolf.
Guten Tag, aber ich kann versprechen, meine Nase ist nicht rot, denn ich trinke fast kein Alkohol. Also, ich bin leider nur ein normales Rentier.
Rentiere haben Geweih. In der USL ist ja ein bisschen was passiert. Es gab ein paar Ankündigungen, es gibt reichlich Gerüchte. Bei denen überlegen wir mal noch, ob wir die in die Folge mit reinnehmen, weil es sind halt noch Gerüchte und wir haben noch Hoffnungen. Und wir fangen aber mit einem Thema an, was so in den letzten Tagen wirklich den kompletten US-Fußball beschäftigt hat. Über alle Ligen hinweg, die nicht mal unbedingt Profifußball machen müssen, aber Hauptsache Fußball. Es geht um den US Open Cup. Und es gibt eine Liga, die mal wieder ein Sonderpferd reiten möchte. Und aus dem starken, großen, glanzvollen Pferd ist jetzt ein kleines, zierliches Pony geworden. Denn die MLS hat verkündet, dass sie in der, ich glaube ab der kommenden Saison sogar schon, also wirklich jetzt dann, künftig nicht mehr mit ihren ersten Teams in den US Open Cup gehen wollen, sondern mit ihren MLS Next Pro Teams. Wolf, was hat diese Ankündigung mit dir gemacht?
Ich war sehr zwiegespalten. Also natürlich finde ich es nicht gut und begründe es auch gleich noch, aber ich war auch nicht verwundert. Wenn man sich anguckt, wie die MLS den Open Cup bisher behandelt hat und wie Don Garber, also der Commissioner, ständig über den Open Cup herzieht, war das nicht so überraschend. Und ich muss den Credits geben, dass sie endlich ehrlich sagen, was sie vom Open Cup halten. Denn bisher war es ja immer so, zumindest in den ersten Runden vom Open Cup, wenn die MLS eingesprungen ist, dass sie zwar offiziell mit den ersten Mannschaften aufgetreten sind, aber auf dem Platz halt hauptsächlich B-Spieler oder Academy-Kids hatten. Und jetzt sagen sie halt ganz offiziell, nö, haben wir keinen Bock drauf. Also nur noch MLS Next Pro Branding für auch wirklich dann Next Pro Spieler. An sich natürlich, was soll ich schon sagen, es ist leider typisch MLS, es wundert mich nicht. Und ich hoffe, dass der US-Verband da auch Strafen macht. Die MLS muss an diesem Wettbewerb teilnehmen, einfach weil das ja auch in den verankert ist, dass die CONCACAF-relevanten Ligen auch in allen Wettbewerben teilnehmen, für die sie teilnehmen müssten oder erlaubt sind. Und hoffe, dass die MLS nicht so einfach davonkommt und sagt, nö, haben wir keinen Bock, machen wir nicht. Also irgendwie muss es A, feste Regeln geben und oder B, auch feste Strafen dafür, dass die jetzt sagen, haben wir keinen Bock drauf, schicken wir die Zweitmannschaften hin.
Aus Perspektive eines MLS-Fans, selbst aus dieser Perspektive finde ich die Entscheidung alles andere als akzeptabel. Und aus Fansicht oder auch aus Perspektive eines USL-Fans oder noch weiterer Ligen, finde ich die Entscheidung genauso wenig akzeptabel. Einfach unter dem Aspekt heraus, dass das von der MLS in meinen Augen eine wahnsinnig arrogante Haltung ist, zu sagen, so wir steigen aus dem Wettbewerb aus, der einfach der älteste Wettbewerb dieses Landes ist im Fußball, der so traditionsreich und so wertvoll ist und der einfach Situationen bietet, dass MLS-Teams eben auch mal auf Teams treffen, auf die sie sonst niemals treffen würden. Eben zum Beispiel auch auf Amateurteams. Und für diese Amateurteams ist das ein wahnsinnig wichtiger Moment. Zum einen, dass sie die Möglichkeit haben, vielleicht in einem MLS-Stadion zu spielen, wenn sie auswärts spielen. Oder, dass sie zu Hause spielen dürfen, aber extrem viele Zuschauer kommen. Und auch allein dieses Erlebnis, gegen Profis Fußball zu spielen, wenn man selbst ein Amateurspieler ist, ist halt, das gehört zu einem Pokal dazu und ist halt so wahnsinnig wichtig, auch für diese Spieler. Das alles geht damit verloren. Weil wen schicken sie denn künftig? Sie schicken ihre MLS Next Pro Teams, die größtenteils irgendwie aus 19-, 20-Jährigen bestehen, wenn überhaupt. Dann hast du als Zuschauer halt Mom und Dad dort und vielleicht auch die Geschwister. Und das war's dann aber auch. Da kommen dann nicht mehr so viele ins Stadion, weil für die MLS Next Pro Teams interessiert sich halt niemand so weit. Und in meinen Augen absolut falsche Entscheidung von der MLS. abzutun damit, dass sie ja den Leagues Cup haben, wo sie gegen mexikanische Teams spielen, finde ich ebenfalls falsch. Ehrlich gesagt, ich finde den Leagues Cup wahnsinnig uninteressant. Mexikanische Teams interessieren mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Klar, irgendwie die MLS sieht, dass man damit mehr Geld machen kann, aber mich interessieren viel eher die Teams wirklich aus den unterklassigeren Ligen, weil man hat ja auch da schon erlebt, dass MLS-Teams da sich gerne mal ein Bein gestellt haben und dann sich frühzeitig gegen ein Amateurteam aus dem Pokal verabschiedet haben.
Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Pleite von Schweinsteiger und Cincy, Schweinsteiger und Chicago gegen Cincy damals, wo Cincy noch ein USL-Team gewesen ist. Und das ganze Stadion explodiert das vor Freude beim Elfmeterschießen. Das ist halt immer das Highlight in allen Pokalen dieser Welt, dass die Underdogs gewinnen. Wenn sich aber, das habe ich so schön auf Twitter gelesen, wenn sich quasi bei David gegen Goliath verabschiedet, was bleibt dann noch? Und das passt halt gut zusammen. Und nur weil die MLS so ein bisschen zwecks TV-Rechten und quasi Geldern guckt, weil Leagues Cup bringt mehr Geld, weil man kann auf Apple TV eben das besser vermarkten, ist es halt echt falsch, sich aus diesem über 100 Jahre alten Fußballpokal zu verabschieden. Und ganz ehrlich, ja, ich verstehe, es gibt viele Amerikaner oder US-Amerikaner mit lateinamerikanischem Hintergrund, weil sie aus Mexiko vielleicht Vorfahren haben oder aus Südamerika, dass für die natürlich dann auch Liga MX-Gegner spannend sind. Aber deswegen quasi dich indirekt aus dem Open Cup auszuscheiden, finde ich mehr als falsch. Und das Verhalten ist einfach nur, ja, blöd. Weil die MLS wird nicht umsonst gerne als Liga bezeichnet, die alles versucht, um anderen Ligen in den USA zu schaden. Oder Gebieten, Städten, bestehenden Clubs. Und das ist halt das beste Beispiel. Und wenn sich Teams, Ligen allesamt unterhaken und der Meinung sind, dass die MLS da völlig am Rad dreht, ist das auch ein Zeichen. Wenn sich wirklich gerade seitdem diese Meldung raus ist, aus allen Ligahöhen der USA die Clubs zu Wort melden, das nicht gut finden, die Verantwortlichen sich zu Wort melden, Fußballexperten sich zu Wort melden und eigentlich alle, außer gefühlt paar Sprechvögeln der MLS, das schlecht reden und sagen, das könnt ihr nicht machen, das ist halt schon bezeichnend. Und ich glaube trotzdem nicht daran, dass die MLS ein Einsehen haben wird.
Nee, davon gehe ich aus, dass es da keine neue Entscheidung geben wird dann von der MLS. Lass uns lieber mal zu einem positiveren Thema kommen. Ich glaube, darüber werden wir nochmal sprechen, spätestens dann, wenn der US Open Cup startet, weil wir dann natürlich auch die entsprechenden Teams vermissen werden. Übrigens, was noch eine interessante Frage ist, an welcher Stelle steigen die MLS Next Pro Teams dann ein? Sollen sie künftig mit in dem Slot einsteigen, wo sonst die MLS einstieg? Halte ich da nicht mehr für ganz fair. Aber das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie sich das entwickelt. Anderes Thema. Es gibt ja so die ein oder anderen Teams, die schon angekündigt sind oder wo man zumindest unter der Hand schon wusste, da kommt was. Und eines von diesen Teams ist ja Jacksonville, die künftig mit dabei sein werden. Und dort ist, ich glaube in der vergangenen Woche, der Teamname und das Logo veröffentlicht worden. Und das der Name als solches hat bei einigen anscheinend irgendwie schon für Diskussionen gesorgt. Schauen wir mal, wie wir das beide sehen. Sie nennen sich Sporting Club Jacksonville, abgekürzt Jax. Was sagst du zu dem Namen?
Überrascht mich nicht, macht mich auch nicht wirklich wuschig vor Freude und ist auch einfach stinklangweilig. Und das ist irgendwie der erste Satz dieses Werbevorstellungsvideos war, wir haben uns über ein Jahr umgehört und haben diesen Namen als besten oder als tollsten gefunden, halte ich weiterhin für Schwachsinn. Und daher, ja, der Name gibt mir gar nichts, das ist langweilig. Sporting Club Jax oder Jacksonville ist halt nichts Besonderes. Und ich möchte die Gelegenheit zitieren, meiner Meinung ein bisschen Ausdruck zu verleihen und möchte einen Kommentar zitieren, den wir dazu bekommen haben. Eine Mithertanerin und Mitleidende meines Vereins namens Rebecca, die auch ab und zu mal zugehört hat, schrieb zu diesem Namen: Der Spitzname Sporting Jax klingt wie ein Sportartikelhersteller, ist eine kleinere Alternative zu den größeren Herstellern, die gerne von 40-plus-Jährigen in Randsportarten getragen wird. Oder zumindest klingt es so. Und ich finde, Sporting Jacks kann man auch genau gut so beschreiben. Deswegen danke Rebecca für diesen wunderschönen Kommentar unter unserem Tweet dazu und schöner hätte man es auch nicht dichten können.
Ja, so dramatisch sehe ich es jetzt irgendwie nicht. Ich finde, Jax ist so eine geläufige Abkürzung auch für Jacksonville, von daher war das halt irgendwie, passt das irgendwie, finde ich, zum Team. Gut, über das Sporting könnte man diskutieren, aber ich finde es nicht so tragisch.
Ich muss sagen, ich finde, das Logo reicht sogar ein bisschen raus, oder zumindest die Farbwahl. Wollen wir darüber auch reden?
Das Logo ist ja auch mit verkündet worden und die Hauptfarben, die sie zumindest in diesem Logo verwenden, ist hellblau und dazu nehmen sie dann noch ein gelb und orange, der so als Streifen mit dazwischen ist. Und es erinnert so ein bisschen an den Horizont, den man sieht, wenn man aufs Meer schaut. Passt ja schon auch zu Florida. Wenn du willst, kannst du das Logo gerne mal ein bisschen genauer beschreiben.
Es ist eigentlich ein standardtypisches Fußballlogo. Es gibt also einen Kreis und im Kreis eine Art Schild. Also der Kreis ist quasi obenrum blau, untenrum blau und eben von links nach rechts in der Mitte, wo man quasi sonst vielleicht die Jahreszahlen hinschreiben würde, hat man eben den gelben und darunter den orangen Streifen. Oben steht Sporting Club, unten Jacksonville und auf dem militärisch anmutenden Schild eben Jax, also J-A-X. Ich muss zugeben, ich finde die Farbwahl gut. Einfach, also klar, blau ist jetzt nicht gerade eine seltene Farbe, aber meistens hast du halt dunkelblau oder mitternachtsblau oder halt klassisch weiß oder schwarz oder so. Und dieses hellblau mit dem gelb oder dem orange bietet schon auch für Trikots doch fast schon neue Kombinationen. Denn bei den meisten Trikots hast du halt blau-weiß oder wenn du blau-gelb hast, eher ein dunkles Blau. Und das ist schon doch anders von den Farben her. Dieses fast schon schlumpfblau-eske Blau, mir gefällt's. Also von den Farben her. Vom Namen und vom Logo reißt mich jetzt nicht weg, aber ist okay.
Ja, also ich finde das Logo in Ordnung. Den Namen finde ich in Ordnung. Mal sehen, wie die Trikots dann am Ende aussehen werden. Aber ich gehe durchaus gespannt an sie ran und mal schauen, wen sie dann letztendlich auch verpflichten werden und wie sie das Team aufbauen werden.
Ich wollte nur sagen, die brauchen wir noch ein bisschen. Die sind nämlich erst ab 25 mit dabei.
Aber manche Teams verpflichten ja recht früh oder sagen schon mal den ersten ein Jahr im Voraus oder geben ihn bekannt. Mal schauen, wie sie es machen werden. Es gab aber noch weitere Verkündigungen. Welche willst du zuerst machen?
Wir bleiben mal in Kalifornien, denn irgendwie ein, zwei Tage später gab es nochmal eine Mitteilung, die aus heiterem Himmel kam. Die USA Championship, also die zweite Liga, in der auch Jax dann mitmachen wird, hat bekannt gegeben, dass in Palm Beach, also quasi im Hafen der Palmen in Florida, ebenfalls ein neues Team kommen wird. Noch ist nicht ganz klar, ab wann, frühestens ab 25. Und das heißt, Florida wächst in der USA Championship. Man hatte ja nur Miami und Tampa. Und jetzt kommen mit Sporting Jacks und dem bisher noch namenlosen USL in Palm Beach zwei weitere Teams dazu. Kam überraschend und ich bin gespannt, was am Ende daraus wird und hoffe auf etwas kreativere Namen, Brandings, was auch immer.
Was mich bei dieser Verkündung ein bisschen wundert, was passiert mit Palm Beach Sun FC aus der League 2?
Könnte deren Fütterteam werden vielleicht. Oder es wird das hochgezogen. Würde mich auch nicht wundern.
Weil, also, wenn es passiert, dann hoffe ich mal, dass das tatsächlich der Fall ist und nicht das Fütterteam werden sie da nicht werden, sondern was die Konsequenz wäre, wenn du ein Championship-Team hast und ein League 2-Team hast, dass wahrscheinlich dann dieses League 2-Team eher sterben würde. Und also das finde ich dann ein bisschen komisch, wenn die USL sich selbst Konkurrenz macht, indem sie mehrere Teams in einer Stadt dann ansiedeln, wo irgendwie klar ist, dass ein Amateurteam da keine Chance hätte, dann entsprechend agieren zu können.
Das stimmt. Aber oft sind die in der League 2 zum Teil mit Akademie oder College-Spielen noch ausgestattet, weil die quasi dann so eine Art Sommerpausen-Zwischenliga denen sind. Also Ich glaube, ich wäre beunruhigter, wenn es zwei Profiteams aus derselben Stadt wären, als wenn es eine, ja, so ein zeitweise Team ist. Aber ich stimme dir zu, ich bin gespannt, was draus wird. Aber würde mir da noch nicht ganz so viele Sorgen machen. Vor allem, weil es nachher noch Zukunftsmusik ist und vielleicht noch sich Sachen ändern.
Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Und weil es nicht genug war, haben wir danach nochmal Ankündigungen. Man will diese Offseason offensichtlich zumindest jetzt am Anfang sehr interessant machen. Also bleibt dran und bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zum vorweihnachtlichen USL-Podcast, Sideline genannt. Und wie gehen denn die nächsten Ankündigungen? Wie gesagt, die USL oder der USL-Kosmos macht es recht aufregend in dieser frühen Playoff-Phase. Normalerweise ist es ja immer sehr ruhig und erst nach einigen Wochen kommen dann oder nach einigen Monaten kommen dann irgendwelche Ankündigungen, die interessant sind. Nein, in dieser Saison ist das nicht so oder in dieser Offseason ist das nicht so. Gleich am Anfang kommen die interessanten News. Es wird in der League One ein weiteres Team geben. Ebenfalls angekündigt in dieser Woche nicht, das ist schon ein bisschen länger her. Es geht um Texoma, die künftig in der League One spielen sollen. Was sagst du dazu?
Das Team haben wir schon mal angekündigt gehabt. Da wurde jetzt das Branding bekannt gegeben. Also Texoma ist eine Zusammenlegung von Texas und Oklahoma, weil dort quasi so ein bisschen die beiden Einflussgebiete sein sollen. Das Team heißt Texoma FC und kommt aus Sherman, Texas. Das ist unweit von Dallas. Und jetzt kam das Branding raus. Der Name ist Texoma FC, nicht krass in meinen Augen. Ich finde das Logo aber tatsächlich ganz hübsch. Und das ist nämlich ein rotes Schild mit weißem Untergrund. Und drauf zu sehen sind zwei rote Vögelchen, die tatsächlich auch nicht zueinander gucken. Ich finde es tatsächlich ganz hübsch. Also dieses Rot-Weiß dazu mit den Vögeln. Mir gefällt's. Ich finde den Namen halt eher langweilig. Da es aber das erste texanische League One-Team ist, seitdem Dallas 2 hochgezogen worden ist in die Knicks Pro, finde ich es durchaus interessant, weil das in der League One halt irgendwie gefühlt viele Teams im Osten, viele Teams im Westen gibt, aber im mittleren Teil oder im Süden eher nicht so viel ist. Daher, ja, ich finde es okay. Name ist langweilig. Das Rot-Weiße mit den Vögelchen vom Logo finde ich ganz hübsch.
Also ich muss ehrlich gesagt den Namen kritisieren. Texoma FC ist halt echt, nee. Wenn man vorher schon irgendwie den Namen von Jacksonville kritisiert, dass das irgendwie langweilig sei oder so ein Standardname, dann muss man den FC ja definitiv kritisieren. Es hätte auch da viel mehr Möglichkeiten gegeben. Und auch das Logo an sich finde ich tatsächlich auch ganz, ganz cool. Ich weiß gar nicht, irgendwie erinnert mich das an einen Premier League Team aus Kanada. Ist das Calgary? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die arbeiten auch sehr viel so mit den Farben. Irgendwie kam da die Assoziation sofort zustande. Aber an sich, ja, das Logo ist tatsächlich ganz, ganz niedlich. Da kann man nichts gegen sagen, aber der Name ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine ziemliche Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, haben Sie in Ihrer Pressemitteilung auch sowas gesagt wie, wir haben jetzt ein Jahr lang uns umgehört und das war der beste Name, den wir gefunden haben?
Bin ehrlich, ich habe mir das Statement nicht durchgelesen. Ich habe mir nur den Trailer gehabt und da war halt nur das übliche Blabla, wir sind lokal, wir sind schön und gedöns, aber nichts mit dem Namen, was ich mich irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Also fürs bildliche Logo vorstellen, das ist ein, ja, typisches Schild, also im Sinne von quasi militärisch aussehend. Oben steht Texoma, links F, rechts C und quasi den Hauptteil des Logos machen diese zwei Vögelchen aus. Der linke guckt zum F, der rechte guckt zum C und darunter ist halt ein Fußball. Ich bin auch ehrlich, ich hätte irgendwas Spannenderes genommen. Also du hast schon Oklahoma und Texas als Einflussgebiete, dann mach doch irgendwas daraus. Keine Ahnung, Texoma Energy, Texoma Storm, irgendwas, was so ein bisschen für Aufregung sorgt, wenn du schon aus Texas und Oklahoma irgendwie einen Hauptnamen machst. Weil Football Club, ja, oder Soccer Club ist halt langweilig. Weiß ich nicht. Also wär mehr möglich, will ich zustimmen. Bin aber gespannt, was am Ende draus wird.
Es gibt noch eine weitere Sache, die angekündigt wurde. Und es wird einen Cup geben. Sag uns doch mal bitte mehr dazu.
Die USL League One hat bekannt gegeben, und das noch bevor das mit dem Open Cup rauskam, dass es einen Leagues Cup geben soll. Der Stand jetzt für diese Saison nur der League One Cup sein wird. Und der ist eigentlich recht leicht erklärt. Alle 12 Teams der Liga machen mit und werden in drei Gruppen eingeteilt. Jeder spielt zweimal gegen jedes Team aus der eigenen Gruppe, also hat 6 Spiele, und trifft dann noch auf 2 Spiele auf Teams der anderen Regionen. Diese Gruppen sind lokal möglichst eingestellt, sodass man so ein bisschen Derby-Charakter bekommt. Weiterkommen tun die besten 3 Mannschaften, also quasi die Gruppensieger, und die Mannschaft mit den meisten Toren kommt als 4. Team weiter. Das ist so alles, was von diesem Modus grob bekannt ist. Und als Zusatz kam, in Zukunft wollen wir Teams weiterer Ligen mit zulassen, was jetzt sehr viel Platz für Gerüchte gibt. Die meisten vermuten, es wird eine Art USL League Cup, also zwischen der Championship, der League One und vielleicht den besten Teams aus der League Two. Aber Stand jetzt ist nur bekannt, dass es dieses Jahr eine League One sein wird und dann in Zukunft guckt man mal, wer noch mitmacht. Ich habe noch was zum Ranten über den Pokal, weil würde gerne dir erstmal das Wort überlassen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halte, ob ich da tatsächlich so sehr den Mehrwert dran sehe. Ja, wahrscheinlich wird sich das erst mit der Zeit zeigen, ob sie einen Modus finden, der es trotzdem interessant macht, dass man sich nicht denkt, ja, an sich sind es ja irgendwie doch die gleichen Teams, die eh schon oft gegeneinander spielen. Oder die Light-Version vom US Open Cup, die ja jetzt durch die Verkündigung der Änderung eh noch mal ein bisschen uninteressanter wird. Mal abwarten. Also noch will ich nicht zu sehr ranten, aber ich verspreche mir ehrlich gesagt jetzt nicht so was Großes daraus.
Ich muss sagen, wenn es wirklich der reine USL League Cup wird, also zwischen den, sagen wir mal, Championship und League One, kann ich mir es als eine Art Aufwärmübung für Auf- und Abstieg vorstellen. Weil dann kann man so ganz gut feststellen, wie so die sportliche Qualitäten bei der Ligen ist, falls man sich doch noch nicht traut, irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr Auf- und Abstieg sportlich einzuführen, dass das eine Art Testfeld dafür ist. Da diese Formulierung echt schwammig war, was die Zukunft angeht, hoffe ich nicht, dass es eine Art länderübergreifendes Ding wie der Leagues Cup werden wird. Aber wenn es ein USL-interner Pokal ist, solange es keinen Auf- und Abstieg gibt, sportlich fände ich sogar ganz okay, weil es eine Art Stärkevergleich wird und das durchaus interessant sein könnte. Was mir übel aufstößt, ist eine Zeile aus dem Statement. Und zwar geht es darum, dass es keine Unentschieden mehr geben wird. Oder einfach formuliert, wir erleben die MLS-Nextproisierung der Unentschieden. Für die nicht wissen, was damit gemeint ist, in der Reserveliga der MLS gibt es die Regel, dass jedes Spiel, das nach 90 Minuten unentschieden ausgeht, in ein Elfmeterschießen geht. Und das auch schon in ganz normalen Ligaspielbetrieb. Also nicht bei den Playoffs, sondern einfach bei jedem stinknormalen Ligaspieltag darf es keine Unentschieden geben. Und es muss dann ein Elfmeterschießen geben. Und das wurde hier auch angekündigt. Dass jedes Spiel, das eben nicht entschieden wird, dann in diesen Elfmeterschießen-Modus gibt. Und das würde ich gerne länger ranten, aber will gucken, ob du mir das erlaubst.
Also das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil irgendwie Unentschieden sind halt auch uninteressant und vielleicht auch gerade in so einem Turniersystem bringt am Ende so ein Unentschieden jetzt nicht ganz so viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es mit der Punkteverteilung machen wollen, aber wenn sie das wie in der MLS Next Pro machen wollen, dann endet die Partie mit einem Punkt und derjenige, der das Elfmeterschießen gewinnt, bekommt dann sozusagen einen zweiten Punkt. Macht natürlich am Ende nicht so viel Mehrwert, aber es macht die Spiele doch nochmal irgendwie zumindest kurzzeitig interessanter, weil wenn du so ein ganz furchtbares Spiel hast, was 0-0 endet, dann, keine Ahnung, willst du am Ende vielleicht doch mal das ein oder andere Tor sehen und so ein Elfmeterschießen ist dann schon spannend. Und ich bin eigentlich kein Fan von Elfmeterschießen, ich finde sie zu spannend. Aber ja, so wertet man es vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr auf und bringt dann in den Turniermodus doch mal so ein bisschen andere Akzente. Das haben sie in den Playoffs der MLS jetzt auch schon mit angewendet und fand ich soweit tatsächlich gar nicht störend, sondern ganz in Ordnung. Am Ende hat es ja eben nicht so viel Einfluss, aber sorgt nochmal dafür, dass man wirklich nach diesem... Es gab einige Spiele, die waren wirklich zäh und da ist einfach nichts passiert, was an sich ja für beide Mannschaften bedeutet, dass sie perfekt eingestellt waren. Und ja, dann zeigen sie da nochmal so ein bisschen, was sie zumindest am Elfmeterpunkt können.
Gut, also was Playoffs angeht, will ich dir gar nicht widersprechen. Mir geht es ja um den Ligaspielbetrieb. Also quasi um die normale Gruppenphase. Wenn es jetzt um die Playoffs geht, finde ich Verzicht auf Verlängerung und direkt Elfmeterschießen vollkommen cool. Aber im Gruppenspiel nicht. Also aus mehreren Gründen tatsächlich. Zum einen, also man will nicht, dass es unentschieden ausgeht, dass jeder irgendwie ein Pünktchen hat. Man will aber auch nicht, dass der verliert, verliert. Also ich finde, wenn es konsequent wäre und wir sagen, nach 90 Minuten geht es unentschieden, gibt es ins Elfmeterschießen, dann kriegt der Sieger 3 Punkte, der Verlierer kriegt keinen, so wie es normal wäre. Weil so ist es so ein bisschen wie so ein Trostpflaster. Man konnte es nicht schaffen zu gewinnen. Man will aber auch nicht, dass der Verlierer leer ausgeht. Deswegen kriegt er den Punkt vom Unentschieden, während der andere einen Punkt mehr kriegt, weil er das Elfmeterschießen gewonnen hat. Ich finde es irgendwie unkonsequent. So ein bisschen wie so ein Trostpflaster. Man hat doch noch irgendwie teilgenommen. Und auch vor allem mit dem Hinsicht, dass es ja auch darauf gehen soll, dass mehr Tore geschossen werden und quasi die torschützenbeste Mannschaft der Gruppenphase noch weiterkommt, glaube ich nicht, dass das bei dem Elfmeterschießen noch dazu zählt. Das heißt auch aus der Hinsicht irgendwie komisch. Im Gegensatz zu dir liebe ich Elfmeterschießen und finde, es macht auch so ein bisschen die Magie davon kaputt. Ich glaube, jeder, der kann sich an irgendwie ein Elfmeterschießen erinnern, was er wirklich sehr spannend fand, was auch wirklich bedeutsam war. Das heißt, jetzt in der Championship, das Finale zwischen Charleston oder Phoenix oder in meinem Fall WM 2006, Italien gegen Frankreich. Dieses Elfmeterschießen blieb auf jeden Fall in Erinnerung. Und wenn man jetzt jede Woche 3, 4 Elfmeterschießen hat, um nur ein Gruppenspiel oder ein Ligaspiel irgendwie spannender zu machen, finde ich, geht so ein bisschen der Mehrwert davon. Und daher, ich weiß nicht. Also an Spannung gründen, dass man sagt, 0-0 ist mir zu langweilig, okay. Aber ich sehe nicht wirklich den Mehrwert dahinter. Würde aber vorschlagen, dass es kein richtig oder falsch gibt, dass uns die Zuhörer gerne schreiben sollen, ob sie der Meinung sind, dass nach jedem Unentschieden, auch im normalen Ligaspieltag, oder in diesem Fall Gruppenspieltag, ein Elfmeterschießen eine sinnvolle Idee ist. Oder ob ihr auch sagt, lasst doch Spiele unentschieden ausgehen und behaltet Playoff-mäßige Extraspannung doch wirklich für die K.O.-Phase. Schreibt es uns gerne. Vielleicht habt ihr ja noch Einblicke, die wir nicht haben.
Was ich persönlich an Elfmeterschießen ja nicht leiden kann, ist, dass sie so spannend sind. Von daher, das ist ja nur eine ganz persönliche Meinung. Und klar, es nimmt natürlich ein bisschen Spannung raus, wenn man sie in solchen, in Anführungsstrichen, unwichtigeren Spielen hat. Allerdings finde ich nicht, dass das ein Trostpflaster ist, sondern es ist eher dann noch ein Trostpflaster für die Fans, die sich dann in der Regel ein recht langweiliges Spiel ansehen mussten und dann wenigstens am Ende sagen können, so ja, beide waren jetzt nicht besonders gut, aber am Ende hat XY im Elfmeterschießen wenigstens gewonnen. Damit man da noch mal ein bisschen Action aufs Tor sieht, weil ansonsten gab es zumindest in den Playoffs der MLS so die eine oder andere Partie, die quasi nur im Mittelbereich des Platzes stattgefunden hat und in den finalen Zonen einfach gar nichts. Macht es vielleicht nicht unbedingt interessanter. Und ich finde, es bringt ein bisschen mehr Potenzial einfach, auch mal Dinge auszuprobieren. Man muss ja nicht immer nach den klassischen Weg gehen.
Da wir gerade eine schöne Streitfrage haben, hätte ich noch eine ganz kurze. Vielleicht sind wir ja da doch ausnahmsweise einer Meinung. Falls du noch möchtest, bevor du jetzt sagst, reicht. Und zwar ist das schon ein bisschen älter, aber ich habe mir das extra für die Offseason aufgespart. Wie ihr alle wisst, ist San Diego Loyal Geschichte, also tot. wenn es nicht die Fans doch nochmal irgendwie als Fanclub neu bewerben. Und dieser Club hatte natürlich auch Supporters Groups und also Fanclubs. Und in einer von diesen hat dann recht schnell bekannt gegeben, dass sie den Sprung in die MLS mitgehen und dann der offizielle Supporters Club des neuen MLS-Teams aus San Diego werden. Und mich würde für dich interessieren, oder grundsätzlich wie du dazu stehst, dass Supporters Groups, die eigentlich das Team anfeuern sollten, plötzlich dann den Club anfeuern, der für den Tod deines Teams verantwortlich ist.
Muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man nicht den Supporters die Schuld geben, sondern da muss man den Verantwortlichen die Schuld für geben. Und aus Perspektive der Supporters muss ich sagen, letztendlich bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Sie sind Fußballfans, sie wollen Fußball sehen, sie wollen ein Team anfeuern und sie wollen natürlich irgendwie, wenn möglich, auch ein Team aus ihrer Umgebung anfeuern. Also kann ich das schon nachvollziehen, dass wenn ihr eigener Club tot ist, dass sie dann zu dem anderen Club wechseln müssen. Es ist ja nicht so, dass der Club jetzt sich aufgelöst hat, also dass ihr eigentlicher Club, von dem sie Fans sind, sich aufgelöst hätte, weil nicht genug Fans ins Stadion gegangen wären, sodass man den Fans einfach gar keine Schuld daran geben kann. Und wenn die jetzt halt den anderen Club supporten, also ich finde, das ist ihr legitimes Recht und vor allem haben sie dann jetzt die Möglichkeit und eben auch die Verantwortung, die Fanszene dort mit, ich würde jetzt nicht sagen aufzubauen, aber ihnen einen Stempel zu geben. Wie soll die Fanszene von dem MLS-Club künftig aufgestellt sein? Woher soll man sie kennen sozusagen? Also was macht diesen Fanclub aus oder die Fans von diesem Club aus? Und das können sie jetzt machen. Und dadurch, dass sie eben auch schon Erfahrung haben, dass sie auch schon in einem, dass sie da sozusagen ja auch schon eine Richtung hatten, die sie gegangen sind, fantechnisch, können sie da vielleicht noch was Gutes draus machen und aus einem Club, der bis dato noch gar keinen Stempel hat, was Cooles machen, was vielleicht auch für uns dann ansprechend ist.
Interessanter Punkt. Ich muss sagen, ich würde zwischen zwei Supporters Group Arten unterscheiden. Einer, der wirklich explizit auf diesen Club zugeschnitten ist und eine, die sagt, wir feuern grundsätzlich alles an Fußballteams in der Region oder in der Stadt an. Gibt es ja oft auch in der Beschreibung der Supporters Group direkt im Satz, wir sind der Supporters Group Club für San Diego Loyal oder eben wir unterstützen Fußball in San Diego. Ich finde, wenn es ein Club ist oder also ein SG ist, die sich rein auf diesen eigenen Verein festgelegt hat, dann finde ich es doof, dass sie einfach dann direkt zum anderen Team rüberspringen und dann nicht mal eine Art Rebranding oder irgendwas durchführen, sondern auch stinknormal weitermachen. Wenn die eher den Anspruch haben, grundsätzlich den Fußball in der Region anzufeuern, könnte ich es, glaube ich, leichter nachvollziehen. Wenn man dann sagt, okay, wir feuern eh San Diego Wave an, das Damenteam und vielleicht noch den lokalen Amateurfußball, finde ich es okay. Wenn man jetzt explizit quasi ein SG für San Diego Loyal war, würde ich es mir eher wünschen, dass sie entweder das Frauenteam anfeuern und nicht das Team, was quasi indirekt für ihren Tod ihres Teams verantwortlich war, oder so eine Art Schlussstrich ziehen und sich eine Art Neugründung machen. Keine Ahnung, sie ändern den Namen ein bisschen, passen das Logo an, irgendwie, dass es eine Art Zeichen ist. Wir sind quasi fertig oder neu und nicht einfach nur, wir machen einfach stinknormal weiter. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, ja, die traditionalistische Weltsicht darauf. Fakt ist, ich fand es interessant, dass eine der SGs eben sofort gesagt hat, wir machen dann beim MLS San Diego weiter und dachte mir, das ist vielleicht eine ganz gute, interessante Frage für uns und für die Zuhörer, wie ihr dazu steht, dass Supporters Groups von quasi nicht nur existenten Teams dann die Teams anfeuern, die für das indirekte Sterben, Klammer auf, eigentlich die Verantwortlichen, nicht die Spieler davon, Klammer zu, da sind. Also begrüßt ihr es, dass die Supporters Group jetzt das MLS-Team anfeuert oder sagt ihr, nee, eigentlich fühlt sich das schon scheiße an, dass die jetzt den Sprung gemacht haben? Würde mich interessieren, schreibt uns das gerne. Wir haben eh ein, zwei San Diego-Fans, glaube ich, bei den Zuhörern. Also haut uns gerne eure Meinung in die bekannten Chat-Möglichkeiten, wie ihr das findet.
Ja, genau. Hast du ansonsten noch etwas?
Tatsächlich nicht. Ich hoffe nur, dass es noch irgendwie ein Weihnachtswunder gibt und der Open Cup nicht delegitimisiert wird, weil die MLS sagt, bringt uns nur 300.000, wenn wir es gewinnen. Und wir haben keinen Bock mehr, weil es wäre schade, wenn der Open Cup an Relevanz verliert oder jetzt komplett quasi stirbt. Das wäre für mich sehr schade und ich würde mir da ein Weihnachtswunder wünschen. Und wenn es nur das ist, dass die MLS ihren Status als erste Liga verliert und ja, irgendwie finanzielle Probleme kriegt, das würde mir auch reichen. Dass Don Garber sieht, dass er nicht jedem Scheiß durchziehen kann.
Also, dass die MLS ihren Status als erste Liga verliert, das glaube ich nicht. Das würde der US-Verband sich auch nicht antun.
Die haben eh keine Eier, aber egal.
Ja, weil also der US-Verband würde in meinen Augen damit auch sehr, sehr viel Geld verlieren und auch sehr, sehr viel Potenzial. Dafür brauchen sie auf jeden Fall die MLS, weil ich nicht glaube, dass die USL das in den wenigen Jahren bis zur WM schaffen würde. Da ist einfach die MLS international präsenter, auch erfolgreicher. Und dementsprechend wird das nicht passieren. Aber was natürlich sein könnte, ist, dass der US-Verband sie dazu verurteilt, dass sie teilnehmen müssen oder es eben dann halt horrende Geldstrafen für die Teams gibt. Mal sehen. Sobald wir da was wissen, melden wir uns. Ansonsten hören wir uns quasi pünktlich zu Weihnachten nochmal wieder. Da haben wir eine kleine Überraschung mit der nächsten Folge, auf die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Vorweihnachtszeit und hoffen, ihr übersteht die doch gar nicht so ruhige Offseason bis dahin. Und ja, habt eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.